Ich grüße euch alle im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie ich es immer ganz gerne mache, möchte ich es heute Morgen auch bei euch machen und ich danke dir für die Begrüßung. Ich weiß nicht so genau, ob ich ein echter Festredner bin. Für manche könntet heute ein Ärgernisredner werden. Wir werden am Ende sehen, wie die Stimmung dazu ist, was ich heute sage. Möchte ich dennoch einen Moment der Stille anbieten, wo wir füreinander beten können. Und ich werde diese Stille dann mit einem Gebet beenden. Lasst euch einladen zu einem Moment der Stille und des Gebets. Herr unser Gott, du bist gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist. Du bist der Schöpfer unseres Lebens und du bist es, der alles erfüllt hat durch deinen Sohn. Hilf uns nun, dass wir in Wahrheit von dir reden, dass unsere Ohren und unser Herz aufgeht und dass wir tun, was du uns sagst. Amen. Wir befinden uns in der Zeit von Ostern und deswegen habe ich mir heute auch vorgenommen, über den vorgeschlagenen Perikopentext zu sprechen. Und das wird heute sein Lukas 22, 54 bis 62. Und ich möchte jetzt schon vorweg schicken, dass nicht alles, was ich in der Predigt erwähne, in diesem Text zu finden ist, sondern ich habe zur Vorbereitung alle vier Evangelien, die über dieses Ereignis Evangelientexten, die über dieses Ereignis berichten, genommen. Und so werdet ihr dann gleich feststellen, dass manches, was ich sage, in diesem Text nicht vorkommt. Wer sich dann wundert, der darf dann gerne die anderen Texte in den anderen Evangelien dazulesen. Und dann wird er feststellen, dass das, was ich gesagt habe, da auch steht. Ansonsten fragt gerne nach. Ich möchte uns lesen und ihr dürft gerne mitlesen. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab, ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Lass uns nun die drei Verleugnungen des Petrus und das, was davor und danach geschehen ist, etwas betrachten. Und ich habe ein paar Gedanken dazu mitgebracht und möchte meine Gedanken einmal zum Text äußern und zum Zweiten zu dem, was ich denke, was es für unsere Welt manchmal bedeutet oder wie wir in der Welt mit diesen Dingen umgehen, die wir hier hören. Außer Petrus war auch der Jünger Johannes dort und er war auch der Menge mit Petrus zusammen in Richtung des Palastes des Hohen Priesters gefolgt. Und weil die Familie des Johannes bekannt war mit der Familie des Hohen Priesters, hatte Johannes gar keine Schwierigkeiten, mit in den Palast hineinzukommen. Als Johannes dann aber bemerkte, dass Petrus draußen war, noch in der Dunkelheit, benutzte er seinen Einfluss und er ging zur Türhüterin und brachte dann Petrus mit hinein in den Hof des Palastes. Johannes dachte wahrscheinlich in diesem Moment, er würde Petrus einen Gefallen tun. Als er ihn in den Hof holte, aber er bereitete unfreiwillig, so denke ich, die Bühne für die Erfüllung einiger Prophetien, die Jesus an Petrus gerichtet hatte. Und an dieser Stelle möchte ich schon kurz bemerken, Gottes Wort erfüllt sich bis ins Letzte. Alles, was Jesus gesagt hat, alles, was das Gesetz angekündigt hat, alles, was die Propheten je gesagt haben, wird sich eines Tages erfüllen. Und Jesus erfüllte alle Prophetien, alles im Gesetz, ohne jemals Schuld zu haben. Und er war deswegen die Wahrheit und er war deswegen das reine Opferlamm für uns. Kommen wir zurück zur Szene mit der Türhüterin, die die erste Person ist, die Jesus anspricht, die Petrus anspricht und fragt, bist du nicht auch einer von denen? Damit meint sie den Jüngern dieses Mannes, der da gerade im Hof steht, also nicht in dem Hof, wo jetzt Petrus ist, sondern im Hof daneben und der von den Priestern befragt wird. Und Petrus' Antwort auf die Frage ist, ich bin es nicht. Mit anderen Worten sagt er hier, ich bin kein Jünger. Damit ist der Anfang gesetzt für eine Nacht, die Petrus wahrscheinlich nie vergessen wird. Und aus jüdischen Überlieferungen wissen wir, wenn später Petrus über den Marktplatz gegangen ist, dann gab es den einen oder anderen, der hinter ihm dann schon mal so ein Kikeriki- und Hahnenimitation hinterhergeschrien hat. Das hat ihm wahrscheinlich sein Leben lang verfolgt, diese Nacht. Und damit ist ein Anfang gesetzt. Und ich möchte, wie ich eben schon sagte, die Geschichte deuten als Bild für uns und unsere Welt. An dieser Stelle der Geschichte wäre wahrscheinlich nicht viel passiert. Was hätte Petrus schon zu erwarten gehabt? Hätte er zur Türhüterin gesagt, ja, ich bin's. Dann hätte sie vielleicht gesagt, dann versuch nicht aufzufallen. Vielleicht hätte sie auch gesagt, dann lasse ich dich nicht hinein. Und im besten Fall hätte sie vielleicht gesagt, das ist aber gut, wenigstens einer, der zu diesem Jesus steht. Vielleicht kannst du mit deiner Aussage noch helfen. Komm rein. Vielleicht hat sie auch Gutes über Jesus schon mal gehört. Aber er hatte vielleicht Angst oder Scham. Aber Petrus streitet ab. Ein Bild für manche Christen im Kleinen, Jesus nicht zu bekennen. Wir kommen aus der Dunkelheit, aus unserer vielleicht Einsamkeit, wollen in die Gesellschaft hinein, die Tür geht auf und an der Tür zu der Gesellschaft oder der Uni oder der Schule oder dem neuen Berufsleben oder irgendwo werden wir gefragt, bist du nicht auch einer von diesen? Und wie oft passiert es dann in unseren kleinen Alltagssituationen, dass wir dann sagen, nein, ich kenne den überhaupt nicht. Damit habe ich nichts zu tun mit dem, was da bei den Christen läuft. Und dieses Wort ist ja eine einfache Verneinung. Wir werden gleich sehen, dass es sich von Mal zu Mal steigert. Und der Umstand, dass es einen Hof gab und von einem Palast die Rede ist, bedeutet, dass der hohe Priester zur damaligen Zeit sehr wohlhabend war. Er war sehr, sehr reich. Und vielleicht ist auch ein bisschen diese Hofszene und was da in dem Palast passiert, ein Bild für unsere Gesellschaft. Die normale Gesellschaft sitzt draußen am Feuer, wärmt sich, macht irgendwelche Späße, es wird gelacht, es wird getrunken. Ich habe manchmal so in unserer Zeit gerade das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, die sich immer mehr betäubt, ja, die sich immer mehr ablenkt von dem, was eigentlich wichtig ist. Und nebenan, so am Rand, da steht Jesus irgendwo. Und was machen die geistlichen Führer des Volkes? Die haben Jesus in ihrer Mitte, Gottes Wort in ihrer Mitte. Und das wird verhöhnt und geschlagen und peinlich befragt, während man einen Zeugen nach dem anderen aufruft, um zu sagen, du bist ein Lügner, du bist ein Verführer. Und das Wohl, das irdische Haus, der Besitz, das Ansehen bei den Menschen wurde dann zum Götzen dieser geistlichen Führer. Alles in Gottes Namen, alles unter dem Deckmantel der Scheinheiligkeit. Aber die Wahrheit, die sagen wir nicht, die lassen wir nicht zu. Da werden eigene Gedanken als Gedanken Gottes ausgegeben, die eigene menschliche Weisheit als Weisheit Gottes. Und Jesus, als er dann endlich sagt, dass er Gottes Sohn sei, da wird er als Gotteslästerer bestraft. Du bist nicht Gott. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Geschlagen und bespuckt steht es da, das Wort Gottes. Und es wehrt sich noch nicht mal. Das ist gewaltig. Das ist eine unfassbare Szene. Das Wort Gottes steht da und sagt gar nichts. Nichts. Ich bin's. Ich bin der Sohn Gottes, der Retter der Welt, dein Retter. Und ihr hasst mich. Ihr verleugnet mich. Ihr wollt nichts mit mir zu tun haben. Petrus geht währenddessen zum Feuer, wärmt sich auf. Dort wird er wieder angesprochen. Du bist auch einer von denen. Und Petrus verneint wieder. Und das hier benutzte Wort, in einem anderen Text können wir es nachlesen, ist das ein Eid. Er gibt ein Eid ab. Er kennt weder Jesus noch ist er sein Jünger. Er schwört es. Ich schwöre, nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen zu haben. Ich lege meine Hand auf die Bibel und schwöre, dass ich diesen Jesus nicht kenne. Ich kenne die Wahrheit nicht, die vor mir steht. Mit ihr habe ich nichts zu tun. Manchmal denke ich, aktueller kann es in unserer Welt kaum sein. Wir wollen manchmal diese christlichen Feste mitnehmen oder diese Trauung oder diese Beerdigung oder sonst irgendwas. Aber mit diesem Jesus, da habe ich nichts zu tun. Ich schwöre es. Manche, die sich Christen nennen, aber mit der Wahrheit, die Jesus anbietet, nichts zu tun haben wollen, weil sie die Schwierigkeiten fürchten, die dann kommen könnten, weil die eigene Meinung, das eigene Gefühl, das eigene Denken über dem steht, was Gott uns mitteilen möchte. Und ich finde es manchmal unfassbar, wie gerade eine bestimmte Art von Theologen sich gerade in sozialen Netzwerken und überall äußert und in Predigten. Und wenn man genau hinhört, ist da kein Jesus mehr dabei. Nichts mehr. Ich habe gestern Abend mit meiner Freundin, es tut mir wirklich leid und er tut mir auch leid für den Typen, hatten wir gerade, ich glaube, Tagesthemen oder irgendwie Sport kam da, ich weiß nicht mehr genau, und da kam das Wort zum Sonntag und ich fing an, am Couchtisch aufzuräumen und dann sagte sie zu mir, so weiß er, dass ich fromm bin, willst du das jetzt nicht hören? Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn der was über Jesus sagt, dann kannst du mir Bescheid sagen, dann höre ich wieder zu. Ich schwöre. Ist das so? Haben wir der Wahrheit in manchen Dingen schon abgeschworen? Haben wir damit nichts mehr zu tun? Was kommt dann? Was ist denn diese Welt ohne die Wahrheit? Was ist ein Glaube ohne Wahrheit? Was ist der Mensch, wenn er zu seinem eigenen theologischen Führer wird, wenn seine Gedanken bestimmen, wie er gerettet wird, wenn er mehr Ehrfurcht vor den Menschen hat als vor Gott? Was ist denn dann mit uns? Und nach Verlauf einer Stunde, so lesen wir in Lukas, wird Petrus das dritte und das letzte Mal angesprochen. Natürlich wäre er auch mit ihm zusammen. Er ist doch ein Galiläer. Das ist unfassbar, was jetzt passiert. Das ist so richtig gut. Was Petrus verraten hat, war sein Akzent, seine Sprache. Wenigstens etwas, denke ich mir dann manchmal. Wenigstens verrät uns unsere Sprache, unser Sprachgebrauch. Sie verrät uns, während wir leugnen, mit der Wahrheit etwas zu tun zu haben. Schauspielerei aus Angst und Scham. Und es ist wahrscheinlich so, wenn wir Jesus mutig bekennen in dieser Welt, wenn wir in unserer Klasse, in unserem Berufsleben, im Studentenleben, im Arbeitsleben ganz klar sagen, ja, ich gehöre dazu, ich bin Christ, dann werden sicher einige etwas über uns sagen, was nicht so toll ist, was wirklich negativ ist. Aber es ist uns auch nicht anders verheißen worden. Und wie soll es auch anders sein? Man hält die Wahrheit doch heute kaum aus. Wenn wir uns im politischen Leben oder sonst irgendwo in unserer Gesellschaft wirklich zu Jesus stellen und wirklich seine Werte und seine Wahrheiten vertreten, wer hält das denn aus? Da verleugnet Petrus diesen Jesus zum dritten Mal und dieses Mal mit einem Fluch. Er flucht und schwört. Und die benutzten griechischen Verben, die da im Text zu lesen sind, verlangen ein Objekt auf das oder gegen das man schwört. Manche übersetzen, dass Petrus sich selbst verfluchte, aber eigentlich müsste man übersetzen, er verfluchte Jesus. Er flucht auf Jesus. Das ist schon gewaltig. Von einer einfachen Verneinung über einen Eid hin zu einem Fluch. Und dann kräht der Hahn. Und im Text heißt es, dass die beiden Höfe voneinander getrennt waren. Da geht eine Tür auf. Und Jesus dreht sich um. Und er blickt Jesus an. Er blickt Petrus an. Jesus sagt gar kein Wort. Die Wahrheit braucht manchmal gar keine Worte, sie muss uns nur anschauen. Sie steht fest da in unserer Mitte, bespuckt, geschlagen, beschimpft. Christus ist der Welt noch verborgen. So ein Bild für unsere Zeit. Wir können ihn gerade nicht direkt sehen. Aber eines Tages, davon bin ich fest überzeugt, wird die Himmelstür aufgehen. Und dann wird Jesus uns anblicken. Und was wird er dann sehen? Die Welt und die theologischen Verführer rufen Zeugen auf gegen die Wahrheit. Aber keine zwei Zeugen können in ihrer Aussage übereinstimmen. Es gibt niemanden, der gegen die Wahrheit wirklich etwas sagen kann. Es widerspricht sich alles. Und da denke ich manchmal, ja Welt, ruf deine Zeugen auf. Ruf deine Zeugen auf gegen die Wahrheit. Sag doch was anderes. Ruf sie herbei, die Gelehrten und die Weisen aus allen Disziplinen. Ruf herbei die Menschen, die gegen Gott aussagen. Und was bleibt übrig? Ein Blick genügt. Jesus schaut nur. Schaut uns an, schaut Petrus an. Und die Wahrheit steht fest. Und dann wird sie gekreuzigt. Und Petrus, der läuft weg. Der weint bitterlich. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal darüber geweint haben, wie wir so sind. In unserem Umgang mit Gott, seinem Wort. Und er ist verzweifelt. Er ist total verzweifelt. Die Diskrepanz ist so groß, dass er es in der Gegenwart im Blick Gottes nicht aushält. Schafft es nicht. Und eigentlich müssten wir als nächstes darüber predigen, wie diese Wahrheit, diese Reinheit, das Wort Gottes, dieses sündlose Opferlamm, dann diesen Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und wenn wir den Text genau lesen, werden wir sehen, dass für Liebe zwei verschiedene Wörter gebraucht werden. Das Wort, was Petrus gebraucht und das Wort, was Jesus gebraucht. Und das, was Jesus gebraucht, ist das Wort für eine selbstlose Liebe, die nichts an Gegenleistung erwartet, die bereit ist, alles zu geben und alles zu verlieren, die bereit ist, für den anderen etwas zu tun, ohne dafür gut dazustehen, die bereit ist zum Opfer. Ich habe mich auch wieder gewundert, aber ich danke dem Helmut, dass er sich heute Morgen darauf eingelassen hat, in dem Lehrtext, kann ich manchmal nicht verstehen. Da ist eigentlich, wenn man das genau liest, wer so ein blaues Losungsbüchlein zu Hause hat, kann das gerne heute Nachmittag nochmal machen. Die letzten zwei Verse sind da wieder weggenommen. Traut man uns das nicht mehr zu? Wenn ihr euch jetzt nicht mehr erinnert, was da steht im Vers 24, 25, 26, lest es zu Hause nochmal nach. Traut man uns das nicht mehr zu, als Gemeinde, als Christen, das zu hören? Was die Liebe bedeutet, die Liebe zu Gott, diese selbstlose Liebe. Ich weiß nicht, ob ich ein Festredner bin, ob das ein Fest für uns ist, so über Gott zu reden. Aber ich möchte euch ernsthaft fragen, was sind denn unsere Antworten in dieser Welt? Was sind denn unsere Antworten an Jesus? Was habe ich lieb? Was ist mir wichtig in diesem und im nächsten Leben? Und wofür stehe ich mit mir, mit meinem Charakter und dem, was ich als Wahrheit bezeichne in dieser Welt. Und ich wünsche uns so sehr, dass Gott uns Klarheit über seine Wahrheit gibt. Ich wünsche uns so sehr, dass er uns die Kraft gibt, diese Wahrheit zu bekennen, im Kleinen wie im Großen. Er gebe uns die Stärke in unserer Schwachheit. Er schenke uns die Liebe zu ihm und sein Wort. Und er helfe uns als Gemeinde, Jesus allein zu bekennen und zu bezeugen und seine Wahrheit auszuhalten. Weil er unser Schicksal ist, er ist unser Bekenntnis, er ist unser Leben. Und ich hoffe, wir können so zu ihm stehen, wie er zu uns steht. Amen.
Wir kommen jetzt zum Fürbittengebet und ich bitte, wem das möglich ist, bitte aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen, in der Gewissheit, dass du uns hörst und dich freust, wenn wir bei dir unsere Hilfe suchen. Wir sehen in der Welt die Kriege, die Ungerechtigkeiten, das Leid, die Sorgen und die Verzweiflung der Menschen. Wir sehen Krankheit, Tod und mancherlei Traurigkeit. Wir wissen aus deinem Wort, dass all solche Dinge geschehen werden. Und dennoch sagst du denen, die dir gehören, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und so wollen wir mutig unseren Blick auf dich richten, emporschauen und uns in dir freuen. Du hast uns aufgetragen, Fürbitte zu tun für Menschen, für Dinge, für Situationen. Wir bitten für die Menschen, dass du ihnen barmherzig und gnädig bist, dass du das Böse benutzest, um Gutes entstehen zu lassen. Wir bitten, dass du Arbeiter in deine Ernte sendest. Wir bitten für alle Obrigkeit, für unsere Glaubensgeschwister in der ganzen Welt, für die, die verfolgt sind um deines Namens willen, für die, die dich suchen, dass sie von dir gefunden werden, für die, die krank sind, nach Leib, Seele oder Geist, dass sie sich deines Trostes und deiner Hilfe erfreuen. Wir bitten für uns als Gemeinde, dass wir einen Weg gehen, der dir Freude bereitet, dass wir in deiner Kraft und Vollmacht unterwegs sein dürfen, dass unsere Veranstaltungen wahrhaftig zu dir hinführen und helfen, zu dir hinzuwachsen. Ach Herr, wir sehen auch an uns die vielen Fehler, die Lieblosigkeit, die Trägheit und vieles mehr. Bitte hilf uns, von falschen Wegen umzukehren. Wir danken dir, dass wir vor dir unser Herz ausschütten dürfen. Dich wollen wir loben und ehren, dir die Ehre geben, dich liebhaben und stille sein vor dir und dich allein anbeten. Bitte hilf uns dazu. Wir danken dir, dass du nicht gekommen bist, das Gesetz aufzulösen, sondern gekommen bist, das Gesetz vollkommen zu erfüllen. Uns zu gut. Ach Herr, wie schön ist es in deiner Nähe. Wir bitten auch für Israel, dein Volk, wir bitten für Gaza, wir bitten für die Geiseln, wir bitten für die Ukraine, wir bitten für die Konfirmanden, die jetzt ja zum Ende ihrer Freizeit kommen. Wir bitten für all unsere Geschwister hier vor Ort, auch für die CVJMs, auch für die Gemeinschaften. Wir bitten auch für den Bolko, dass du ihn segnest in seinem Dienst. Und ja, du siehst, was wir gebeten haben. Es ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was nötig ist. Wir bitten dich, dass du das Ungesagte hinzufügst. Wir können nur staunen über deine Zusage. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Lieber Vater, danke für alles, was wir vor dich bringen durften, und es soll ja gesagt und gebeten sein im Namen Jesu. Und gemeinsam wollen wir nun das Gebet sprechen, das Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte noch um den Segen bitten. Herr unser Gott, du möchtest uns segnen mit der Kraft, die wir brauchen im Alltag. Du möchtest uns segnen mit deiner Wahrheit und deinem Wort und deinem Mut und deiner Erkenntnis. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr, unser Gott, der Dreieinige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, erhebe sein Angesicht über dich und er gebe dir Frieden. Amen.